kommt einem am Abend meist sehr leicht über die Lippen. Aber nicht jeder von uns hat dann auch eine gute Nacht. Ihr kennt das bestimmt, man wacht um 2:30 auf und kann nicht mehr einschlafen, weil die Gedanken im Kopf Karussell fahren. Wieder andere tun sich gleich am Abend schwer, in den Schlaf zu finden. Wie wir Schlafproblemen beikommen können und wieso die Ruhe in der Nacht auch für unsere Gesundheit so wichtig ist, weiß Omid Amouzadeh Gadikulay. Er ist Psychiater und Schlafmediziner in Graz. Mein Name ist Martina Marx und ganz ausgeschlafen starten wir gleich los. Herzlich willkommen bei Ist das gesund?
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Zunächst einmal fangen wir ganz einfach an mit den Basics. Warum ist Schlaf eigentlich so wichtig für unsere Gesundheit? Was passiert in der Nacht, wenn wir die Augen zumachen?
Eine schwierige Frage. Ich glaube, in letzter Instanz kann niemand darüber wirklich Rechenschaft ablegen. Aber wir können rückschließen aus der Pathologie des Schlafs. Ich glaube, das reicht für den Einzelnen. Und zwar, wir alle wissen, jeder Einzelne weiß, dass wenn der Schlaf beeinträchtigt ist, vor allem wenn er schwer beeinträchtigt ist, dann ist man am nächsten Tag nicht erholt und man ist auch gereizt. Das heißt, man kann sagen, der Schlaf ist sicher dafür da, dass der Körper sich erholt und dass er auch die Emotionsregulation dort steuert. Man nimmt an, dass die erste Nachthälfte eher für die Erholung da ist und die zweite Nachthälfte eher für die Emotionsregulation, wahrscheinlich im REM-Schlaf.
Sie haben schon angesprochen, wenn der Schlaf gestört ist, sind wir gereizt, wir fühlen uns einfach nicht erholt. Das kann ja viele Gesichter haben. Ich kenne das persönlich, ich lege mich ins Bett, bin eigentlich hundemüde nach Kinderversorgen und einer Laufrunde oder was auch immer, aber der Schlaf will nicht kommen. Die Gedanken beginnen zu kreisen und ich weiß einfach nicht, wie ich es jetzt schaffe, dass ich wegdrifte sozusagen. Wer oder was ist da denn schuld daran?
Auch das ist keine einfache Frage. Man kann in den allermeisten Fällen nicht eine Ursache dingfest machen. Meistens geschehen, sagen wir so, Fehler oder sind die Ursachen zu suchen auf ganz vielen Ebenen. Erstens einmal auf einer körperlichen Ebene. Also es gibt ganz viele körperliche Erkrankungen, die zu Schlafstörungen, im Besonderen zur Schlaflosigkeit führen können. Man denke nur zum Beispiel an die Schilddrüsenerkrankungen. Also es ist wesentlich, dass man die immer mit abklärt und im Blick hat. Eine andere sehr häufige Erkrankung in der Bevölkerung ist das Schlafapnoe-Syndrom. Also wo es immer wieder zu Atemaussetzern kommt, zur Verlegung der oberen Atemwege und damit zu einer Minderperfusion, also zu einem Absinken, sagen wir so, der Sauerstoffsättigung im Blut. Und das hat beträchtliche Auswirkungen. Es gibt aber auch noch andere Ursachen und die spielen häufig mit, bedingen sich auch oft negativ gegenseitig und zwar verhaltensbedingte. Das heißt, man geht einfach falsch um, also mit dem ganzen Zu-Bett-Gehen, man macht das Falsche im Bett und alles das, was wir unter dem Begriff Schlafhygiene subsumieren, meint eben, dass man alle diese negativen Faktoren auf den Schlaf eher ausmerzt. Also ganz ähnlich wie die Hygiene sonst in der Mikrobiologie zum Beispiel. Regelmäßigkeit ist da das Stichwort, das ist ganz wichtig für den Körper, damit er zu Bett findet. Es gibt aber auch psychologische Faktoren, die ausschlaggebend sind. Man denke nur, und ich glaube, das kennt auch jeder von uns, Gedankenkreisen, ne? Zu Beginn, aber auch in der Nacht, wenn man erwacht. Auch da kann man Techniken erlernen, wie man damit umgeht, auch Entspannungsübungen, die da hilfreich sein können. Dazu muss ich sagen, dass ich da auch kein Meister bin, aber die Studien sagen, es hilft.
Wenn wir jetzt gleich mal zur Schlafhygiene kommen, Sie haben das schon angesprochen, es kommt darauf an, was man tut vor dem Schlafengehen im Bett oder vielleicht kurz bevor man zu Bett geht. Wir kennen das jetzt alle, das ist immer wieder in den Medien, wir haben auch darüber berichtet, quasi die Bildschirmzeit beeinflusst unser Wohlbefinden. Viele von uns nehmen das Handy mit ins Bett und lesen nochmal die letzten tollen Nachrichten des Tages. Ich nehme mal an, dass das nicht zuträglich ist.
Das stimmt auf jeden Fall. Die sogenannte Blaulichtexposition vor dem Schlafengehen, das heißt das Licht, das die Bildschirme, Handy, Fernseher und so weiter ausstrahlen, führt dazu, einmal auf einer körperlichen Ebene, wenn man damit beginnen will, dass die Melatoninausbildung supprimiert wird, also unterdrückt wird. Und das Melatonin ist bekanntlich das Schlafhormon und fördert eben das Einschlafen. Höchstwahrscheinlich ist noch ausschlaggebender psychologischer Faktor. Man ist natürlich aufgewühlt, wenn man im Bett liegt. Das ist überhaupt der Kardinalfehler. Man liegt im Bett und schaut fern. Mhm. Und man, was weiß ich, schaut einen Krimi oder einen Psychothriller. Ne? Dann ist man sehr aufgewühlt. Das gehört ja dazu, ne? Der Thrill. Und das ist im Prinzip genau das, was man nicht braucht, damit man zur Ruhe kommt und in den Schlaf findet. Man empfiehlt, das ist die Faustregel, wenn man so will, halbe Stunde, Stunde vor dem Schlafen gehen, vor dem zu Bett gehen, sagen wir so, dass man da eine Pause macht, dass man bewusst eine Pause einlegt und dass man versucht, die Sorgen des Alltags irgendwie abzulegen und dass man da eine gewisse Art der Routine entwickelt. Also wie gesagt, Regelmäßigkeit ist für den Körper ganz wesentlich. Da sind Rituale zum Beispiel auch sehr hilfreich. Das ist eins der wesentlichen Punkte.
Was wäre denn so ein hilfreiches Ritual?
Naja, das ist ganz individuell. Man kann sich da Rat holen, überall, wo man zu Informationen kommt. Also es gibt viele, die sich ein Glas Milch machen. Es gibt viele, die noch vielleicht ein bisschen etwas lesen. Das geht bei gedämpftem Licht. Man kann Entspannungsübungen machen. Alles, was eher die Ruhe fördert. Was ganz wichtig ist, ist auch, dass man dem Körper signalisiert, wenn man zu Bett geht, dass tatsächlich Schlafen angesagt ist. Man soll keine Tätigkeiten mit ins Bett nehmen. Also das Schlimmste wäre zum Beispiel den Laptop mitnehmen und da noch die E-Mails zu beantworten, ne? Dass man sich dann noch über Chefs und Kollegen und was weiß ich was ärgert.
Kommt nie vor bei uns.
Genau, kommt nie vor, auch bei mir nicht. Aber das sollte man nicht tun. Man soll dem Körper Eindeutigkeit signalisieren, wenn man zu Bett geht, wenn man ins Schlafzimmer wechselt, dann ist Schlafen angesagt. Mhm.
Welche Rolle spielt denn die Umgebung? Wir wissen, dass es zum Beispiel diese, glaube ich, 18 Grad sind, die ungefähr im Schlafzimmer herrschen sollen. Spielen gewisse Materialien vielleicht eine Rolle, die mich umgeben? Gibt es da aussagekräftige Ergebnisse?
Also es gibt wenig Ergebnisse, die man über alle Köpfe ziehen kann, sagen wir so. Das ist sehr individuell verschieden. Es gilt, dass man das sehr angenehm einrichtet. Also die bettnahe Umgebung und das Bett soll sehr angenehm eingerichtet sein. Und da gibt es individuelle Verschiedenheiten. Also man sagt eher als Wohlfühloase. Aber viel mehr kann man dazu nicht sagen. Natürlich alles, was stört, Lärm, Geräusche und so weiter und so fort oder alles, was kratzt, juckt und so weiter, das muss man natürlich vermeiden.
Dann kommen wir vielleicht, schreiten wir weiter in der Nacht, wenn ich dann eingeschlafen bin. Aber ich kenne das von, also ich vermute immer, dass das von meinen Kindern quasi antrainiert wurde, weil die ja gewisse Zeit hatten, wo sie, wie sie ganz klein waren, aufgewacht sind, um Flaschen zu trinken oder gestillt zu werden. Bei mir war es jahrelang immer so halb drei, drei und dann tue ich mir schwer, wieder einzuschlafen. Da gibt es sicher auch ein paar Tricks, wie man das vielleicht ein bisschen wieder in die richtige Richtung drehen kann.
Das stimmt, ja, mit bedingter Auswirkung, gerade wenn man an die Kinder denkt. Also Caregiver insgesamt sind sehr oft sehr beeinträchtigt in ihrem Schlaf und oft sehr erschöpft, bekanntlich. Auch ich habe zwei Kinder, ich kenne das ebenfalls. Aber es geht auch, wenn man zum Beispiel Verwandte pflegt, ne? Wenn der Schlaf von diesen sehr beeinträchtigt ist, dann ist, hängt man da mit drin. Das lässt sich oft sehr schwer handeln. Da muss man oft die Zeit irgendwie überstehen, vor allem mit den Kindern. Ne? Aber im Besonderen die Zeit, dieser Zeitpunkt, 3 Uhr, zwischen 2 und 3, zwischen 3 und 4, lasst aufhorchen als Schlafmediziner, weil es uns sehr häufig auf die Stressbelastung führt. Also wenn man hoher Stressbelastung ausgesetzt ist, und da kann man eh durchaus auch an kleine Kinder denken, dann fällt man oft in einen Erschöpfungsschlaf zu Beginn, also man schläft schnell ein. Allerdings, und man kann das auf physiologischer Ebene bereits gut oder konnte es gut darstellen, bereits in der ersten Nachthälfte fängt die Stressachse wieder an, aktiv zu werden und zu steigen. Und zu Beginn der zweiten Nachthälfte, also ungefähr nach 3,5-4 Stunden Schlaf, typischerweise eben, kommt darauf an, wann man halt einschläft, erwacht man dann zwischen 2 und 3, 3 und 4 mit Beklemmungsgefühl, Herzrasen, Kloß im Hals und oft auch, also mir geht es so, wenn ich unter Stressbelastung stehe, oft auch mit Ängsten, diffusen oder sehr konkreten, ne, die ja mit dem Alltag verbunden sind. Da gilt es natürlich, diese Stressoren im Blick zu haben. Erstens einmal auch zu wissen, wenn der Stress nachlässt, ist der Schlaf wieder besser. Auch das weiß man. Ne? Und wenn man sich dem bewusst irgendwie annähert, dieser Stressthematik, und wenn man da achtsam ist und dagegen reguliert, kann man auch den Schlaf bessern.
Mhm. Wenn ich jetzt immer wieder aufwache in der Nacht und ich denke mir, okay, vielleicht bin ich nicht erschöpft genug, ich lege am Abend noch eine Laufrunde ein, ist das dann sinnvoll oder ist das, erhöht das den Stress dann tendenziell nur?
Durchaus nicht. Also Bewegung wird durchwegs empfohlen. Eine gewisse Pause sollte natürlich eingelegt werden. Also man sollte jetzt nicht direkt vom Laufen dann ins Bett wandern. Aber ich glaube, das versteht sie von selbst. Im Grunde ist die Bettliegezeit oft auch ausschlaggebend. Also wenn man sehr viel Zeit im Bett verbringt, signalisiert das dem Körper paradoxerweise das Gegenteil von dem, was man haben will, nämlich dass er Zeit hat, sich diese, was auch immer, 6,5, 7 Stunden, je nachdem, 8 Stunden Schlaf zu holen. Und was macht er? Er weiß, er kann es später hinaus sowieso holen und er legt ein Wachphasen. Mhm. Man provoziert nur, dass man den Schlaf zerstückelt. Mhm. Und darum empfehlen wir, und das ist ein wesentlicher Punkt in der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie, dass man die Bettliegezeit eigentlich verkürzt, um die Schlafeffizienz zu bessern. Und der Effekt stellt sich in aller Regel eigentlich recht bald ein.
Das heißt, ich gehe wirklich nur dann ins Bett, wenn ich schlafen möchte, und wenn ich nicht mehr schlafen kann, stehe ich auf.
Genau, das wird grundsätzlich empfohlen. Man sollte auch nicht im Bett liegen bleiben, wenn man erwacht und wenn man länger, sagen wir, man soll ja auch nicht auf den Wecker schauen, aber wenn man gefühlsmäßig bemerkt, dass man nicht mehr einen Schlaf findet und man wälzt sich schon 20 Minuten herum, muss vielleicht auch nicht so lange warten, dann ist besser, man steht auf, man bewegt sich woanders hin, eben damit man wieder dem Körper signalisiert, das Bett ist nur zum Schlafen da, er soll es auch nicht negativ assoziieren mit Gedankenkreisen und herumwälzen. Man geht auf die Couch oder sonst wo hin, liest vielleicht ein bisschen und dann merkt man eh, man baut nämlich den Schlafdruck auf, das macht man eben über Bewegung am Tag und eben indem man die Bettliegezeit reduziert und indem man eben sich bewusst in die Aktivität begibt, um dann wieder zurückzuwandern ins Bett.
Wie ist denn das eigentlich, fällt mir jetzt gerade etwas spontan ein, weil ich das auch hin und wieder mache, wenn ich ein bisschen schwer tut beim Einschlafen. Podcasts sind im Moment in aller Munde, wir machen ja auch gerade einen Podcast anhören. Ist das gescheit oder nicht so gescheit?
Ja, schwierig, weil ich selbst gern mir etwas anhöre. Ich glaube, das Entscheidende dabei ist, ob es einen kognitiv so anstrengt und so aktiviert, dass man dann Schwierigkeiten hat, in den Schlaf zu finden. Wenn man, so wie es bei Kindern zum Beispiel üblich ist, immer wieder dasselbe hört, dann hat das eher was von einem Ritual, das dem Körper wieder wichtig ist, weil es Regelmäßigkeit signalisiert, sodass er weiß, das ist jetzt der Reiz, ne? Zum Beispiel, wenn ich immer dasselbe Lied höre zum Einschlafen und so weiter und so fort, dann finde ich leichter in den Schlaf. Wenn es jedes Mal ein anderer Podcast ist, den man mit Interesse anhört oder sich darüber ärgert und dann weiter darüber nachdenkt und die Gedanken kreisen lässt, dann bezweifle ich, dass das förderlich ist, um in den Schlaf zu finden.
Oder wenn es ein True Crime Podcast ist.
Genau, ja. So.
Wenn wir jetzt aber vielleicht doch geschlafen haben in der Nacht, aber tendenziell öfters das Gefühl habe, ich habe geschlafen, ich wache aber auf und fühle mich einfach nicht erholt. Was kann denn da dahinter stecken?
Ein wichtiger Faktor in der Diagnostik und Behandlung der Insomnie, also der Schlaflosigkeit, ist, ob die Tagesverfassung sehr beeinträchtigt ist. Also ob, und das ist überhaupt der entscheidende Faktor, ob der Schlaf als erholsam erlebt wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man schon in die Richtung Abklärung von Schlafstörungen gehen, also einer systematischen Abklärung von Schlafstörungen, um auch organische Ursachen auszuschalten. Das ist tatsächlich von Bedeutung. Da gibt es natürlich vielerlei Ursachen. Es gibt allerdings auch etwas, und das ist sehr tückisch, es gibt etwas, das nennt man eine Schlaffehlwahrnehmung. Das heißt, man ist im Bett, man hat das Gefühl, dass man kein Auge zugemacht hat und fühlt sich nicht erholt am nächsten Tag. Und tatsächlich, wenn man Ableitung macht, sieht man, dass aber 8 Stunden geschlafen wurde. Kommt nicht selten im Schlaflabor vor, ist ganz eine schwierige Situation zwischen Behandler und Patienten, weil er dann zum Beispiel zur Befundbesprechung kommt und sagt, und Sie haben jetzt gesehen, ich habe keine Minute geschlafen. Ne? Und wir müssen ihm dann irgendwie beibringen, dass tatsächlich 8 Stunden Schlaf objektiv aufgezeichnet worden sind. Es liegt offenbar daran, dass man Wachphasen überinterpretiert. Wachphasen sind ganz normal für auch der gesund Schlafende, hat Wachphasen bis zu 20 Mal pro Nacht sogar, findet aber wieder in den Schlaf, früher oder später. Das Problem ist, er erinnert sich oft nicht daran, also das ist nicht das Problem, das ist das Gute, und es wird eben nicht negativ interpretiert. Es ist möglich, dass die Wachphasen, wenn sie blöd fallen, unter Anführungszeichen, nämlich vor allem den REM-Schlaf beeinträchtigen, wo ja auch die Träume auftreten, an die man sich erinnert. Und wenn die sehr negativen Inhalt haben, dann kann sein, dass man da negativ hängen bleibt und dass man im Ganzen den Schlaf als sehr schlecht empfindet. Ne? Obwohl er objektiv, also anhand der objektiven Kriterien, eigentlich gar nicht so schlecht war. Eine schwierige Situation, nicht nur für den Patienten.
Wenn wir jetzt aber daran denken, okay, mir geht es öfter so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich erholt schlafen kann oder dass ich mich erhole im Schlaf, haben Sie gesagt, okay, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, das abzuklären. Wo wende ich mich denn hin als erstes?
Also der erste Ansprechpartner ist in aller Regel die Hausärztin. Aber es macht Sinn, im Besonderen, wenn man den Verdacht hat, dass organische Ursachen, also körperliche Ursachen auch im Raum stehen, so wie Schnarchen, Atemaussetzer, also in alles, was in Richtung obstruktive Schlafapnoe weist, oder Restless-Legs-Syndrom, also unruhige Beine, vor allem am Abend, dass das Einschlafen also verhindert oder behindert, ne? Besserung bei Bewegung oder wenn man es kühlt, derlei Dinge, Schilddrüsenerkrankungen und so weiter und so fort oder andere schlafbezogene Erkrankungen, Verhaltensstörungen, dann macht es sicher Sinn, einmal im Schlaflabor vorstellig zu werden oder in einer Schlafambulanz.
Jetzt kennen wir das alle. Ich habe es auch immer oben. Die Smartwatches bzw. die Sportuhren, was auch immer. Alles kann mittlerweile getrackt werden, auch der Schlaf. Sind das Ergebnisse, auf die Sie was geben können als Experte? Oder ist das eher nur ein nettes Gimmick?
Sagen wir so, wenn die Uhr so leistungsfähig wäre, dann würden wir unsere diffizile, subtile Schlafanalyse nicht mit der ÖGK abrechnen, ne? Wenn das jede Uhr leisten könnte. Also so weit geht es noch nicht. Was tatsächlich gut geht, und auch wir haben im Prinzip ganz ähnliche Geräte, wir nennen sie die Untersuchungsmethode Aktigraphie. Was man tatsächlich sehr gut ablesen kann, ist, ob der Mensch sich bewegt oder nicht. Und wir können da Rückschlüsse, wirklich valide Rückschlüsse darauf ziehen, schläft er zu dem Zeitpunkt oder schläft er nicht. Und das kann man schon machen, um den Patienten zum Beispiel gehörig zu begleiten und zu coachen. Alles andere ist in erster Linie, sage ich jetzt einmal, algorithmenbasiert, dass man einfach ungefähr schätzt. Ich habe nur das Gefühl, es macht natürlich Sinn, aber ich habe das Gefühl, dass das, was zentral eigentlich wäre, um mit Schlafstörungen umzugehen, nämlich eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, was diese Problematik betrifft, dadurch eher beeinträchtigt wird. Es ist mittlerweile keine Seltenheit mehr, dass Patienten oder Patientinnen ins Schlaflabor kommen und sagen, meine Uhr zeigt an, dass ich 0% Tiefschlaf habe. Und wir fragen, und wird der Schlaf als erholsam erlebt? Ja, ja schon, aber meine Uhr zeigt an, dass ich, und ich finde das besorgniserregend. Ne? Und da merkt man schon, dass auch dann, wenn man tatsächlich an Schlafstörungen, vor allem an einer Schlaflosigkeit leidet, höchstwahrscheinlich das, was eigentlich benötigt wird, nämlich einen eher gelassenen Umgang damit, dass man an kleinen Stellschrauben herumschraubt und schaut, dass man alles das umsetzt, was empfohlen wird, dass das eher in eine andere Richtung führt, nämlich in einen gestressten Umgang mit Schlaf.
Gibt's einen Hinweis von Ihrer Seite, wie man diese Gelassenheit ein bisschen entwickeln kann, wenn es schon ein bisschen mühsam ist?
Ja, einfache Antwort kann man da auch nicht geben. Ich versuche es aus eigener Erfahrung, da war ich noch gar nicht im Schlaflabor. Ich bin ja selbst der Schlafpatient, wenn man so will. Also leider immer wieder an Schlaflosigkeit und mir gelingt es auch nicht, all die Dinge, die wir empfehlen oder die ich jetzt schon empfohlen habe, tatsächlich auch umzusetzen. Ich habe früher einmal, als die Schlaflosigkeit sehr stark war, war auch gestresst, immer wieder auf den Wecker geschaut und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir dann gedacht, der Alltag ist eh so stressig, ich bin so selten zu Hause, wir haben eine tolle Matratze und so weiter und so fort, aber ich kann das eigentlich nicht genießen. Und ich habe mich dann bewusst dazu entschieden, dass ich versuche praktisch, dass wenn ich wach liege, dann versuche das zu genießen. Es ist warm, es ist angenehm, es ist kuschelig. Und jetzt dürfen wir raten, was passiert ist. Ich habe es natürlich nicht genießen können, weil ich relativ schnell eingeschlafen bin. Also man muss sich auch dazu entscheiden, dass man einen gewissen Umgang findet. Es gibt ganz viele Empfehlungen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wie man das machen kann. Man muss da schauen, welche Techniken liegen.
Wäre das auch quasi Ihr wichtigster Tipp für, meine Kollegin hat das so nett aufgeschrieben, Schlafgeplagte?
Würde ich schon sagen. Also die Gelassenheit ist tatsächlich der Pfad zum erholsamen Schlaf. Wenn der Schlaf nicht erholsam ist, und wenn die Leistungsfähigkeit am Tage sehr beeinträchtigt ist, lassen Sie das abklären im Schlaflabor, dafür sind Sie ja auch da. Wichtig ist, wenn dort nichts rauskommt, akzeptieren Sie es. Und versuchen Sie dann in Richtung kleine Änderung an vielen Stellschrauben, also in die Richtung zu gehen, dass man die Schlafgewohnheit einfach verändert, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das ist dann angesagt.
Und Eltern können wir raten, irgendwann schlafen alle Kinder durch.
Genau, ja, angeblich.
Angeblich. Ja, genau. Super, das war's schon. Wir sind durch. Dr. Amusadeh Gadikulay, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Und ich sage jetzt nicht gute Nacht, weil ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast anhört. Ich kann aber sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt gesund bis dahin.